So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein darf. War ja erst am Freitag hier, aber da waren vielleicht nicht alle hier, die jetzt heute Morgen hier sind. Von dem her, ich bete auch nochmal. Lieber Vater, wir danken dir jetzt einfach für den Gottesdienst und danke, dass du selbst mit deinem guten Geist hier gegenwärtig bist. Danke, dass du reden willst an diesem Morgen. Danke, dass wir nochmal über dich nachdenken dürfen als den besten und wundervollsten Vater des ganzen Universums. In deinem Wort nennst du dich einmal Vater aller Vaterschaft. Wir wollen dich einladen, dass du durch deinen guten, heiligen Geist einfach heute Morgen zu uns sprichst, dass wir dich tiefer erkennen können, wie du wirklich bist. Und dass wir dich im Herzen noch tiefer verstehen können. Danke für deine Gegenwart, Herr. Amen. Ja, ihr Lieben, ich war ja am Freitag schon hier. Wer war da gewesen am Freitag? Jetzt nur als, sind doch so knapp die Hälfte. Schön, und alle anderen, ich werde am Anfang heute Morgen ein ganz klein wenig vom Freitag wiederholen, weil ich glaube, das ist für alle anderen auch nochmal gut. Und dann werden wir aber noch einen Schritt weitergehen. Komm zum Vater, so habe ich die Botschaft am Freitag schon überschrieben gehabt und heute Morgen auch. Und ich glaube wirklich, dass eine der größten Offenbarungen, die uns im Herzen geschenkt werden kann, die Erkenntnis ist, dass Gott eben nicht nur Gott ist, sondern dass er wirklich dein Vater ist. Nicht nur ein Vater, sondern dein Vater. Der Vater, der dich geschaffen hat, der dich liebt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber mir fällt es oft immer wieder auf, so auch in meinem eigenen Leben, es ist manchmal fast einfacher, über Gott zu sprechen und ihn Gott zu nennen, als ihn Vater zu nennen, oder? Überleg mal ganz kurz in deinem Herzen, das ist manchmal gar nicht so leicht, ne? Für mich war das auch viele Jahre irgendwie schwer, ich weiß gar nicht warum, ich habe eigentlich persönlich keine schlechten Erfahrungen gemacht in dem Bereich, aber es ist trotzdem manchmal fast einfacher, zu Gott eben einfach Gott zu sagen. Und ich glaube, es geht vielen so. Und wenn ich so oft in Gebetszeiten dabei bin, dann kenne ich gar nicht allzu viele Menschen, die Gott wirklich als Vater ansprechen. Oder stell dir mal vor, du würdest ihn Papa nennen. In einer Gebetszeit. Förmlich. Stadtgebet. Mit allen Pastoren und Leitern der Stadt. Und dann stellst du dich plötzlich hin oder betest und sagst Papa. Klingt fast ein bisschen komisch, oder? Aber in der Bibel lesen wir, dass Jesus Gott nur ein einziges Mal Gott nannte. Könnt ihr mal kurz überlegen. Vielleicht kommt der eine oder die andere drauf. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo Jesus Gott Gott nennt. Er nennt ihn eigentlich immer Vater. Und er nennt ihn manchmal Abba. Und Abba war das aramäische große Wort für Papa, also wie für Vater, wie Papa, wie wenn du Papa sagen würdest, nannte Jesus Gott Abba. Und das ist schon spannend, ihr Lieben, denn ich wünsche dir das und uns allen so sehr, dass wir diese Erkenntnis, wie liebevoll dieser Vater ist, im Herzen immer mehr verstehen, nicht nur im Kopf. Das ist ja noch relativ einfach. Wenn ich das sage, dann sagt ihr, klingt irgendwie nachvollziehbar. Aber dass es hier drin wirklich Klick macht, dass wir wirklich verstehen, Gott ist für dich der liebevollste Papa. Wir haben diese Kinder jetzt gerade hier vorne gesehen, ne? Und das ist schon gewaltig, dass wir Menschen ja schon so eine enorme Liebe aufbringen können für unsere eigenen Kinder und natürlich auch für andere Kinder. Aber wenn Gott von der Vaterliebe spricht, dann ist es nochmal eine völlig andere Dimension. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Wenn wir Gott nicht wirklich als Vater sehen und verstehen, dann können wir uns selber eigentlich auch nur sehr schwer als geliebte Kinder verstehen. Dann bist du vielleicht sein Mitarbeiter, dann ist er vielleicht dein Herr und du bist sein Knecht, oder er ist dein Retter und du bist einfach dankbar, erlöst zu sein. Das ist alles nicht verkehrt. Aber dich wirklich als 100% geliebtes Kind zu sehen, getröstet, angenommen, versorgt, beschenkt. Das klappt fast nur, wenn wir Gott wirklich im Herzen als Vater erkennen können. Und wenn die Angst vor ihm weicht, weil wir plötzlich sehen, er ist eben kein ferner, strafender Gott, sondern ein unglaublich nahe, liebender Vater. Und wenn wir ihn eben nicht als Kind sehen können, dann fühlen wir uns oft als Sklaven. Habe ich am Freitagabend schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Dann fühlen wir uns oft nur als Diener. Ist auch wahr. Paulus nennt sich selbst einen Diener Christi. Aber er nennt sich eben auch Kind. Und Gott sein Vater. Und das muss beides zusammengehören, sonst wird das unrund. Ich glaube, es braucht beides. Wenn du dich nur als Kind siehst, aber keinerlei Verantwortung fühlst, ihm zu helfen, mitzuwirken, dann ist es eigentlich nicht ganz gesund. Dann ist es so wie in einem Familienunternehmen oder in einer Familie, wo Papa und Mama alles machen und du lässt dich bedienen, obwohl du schon groß und erwachsen bist. Das wäre irgendwie nicht gesund. Wenn du dich aber nur als Mitarbeiter siehst, ist es ebenso wenig gesund. Weil du bist zwar jetzt berufen in seine Nachfolge, in seinen Dienst, nebenbei bemerkt alle von uns, ausnahmslos, aber du bist gerufen in den Dienst eines Vaters. Und deine eigentliche Identität ist nicht die eines Mitarbeiters, sondern eines Sohnes oder einer Tochter. Also du brauchst beides. Und wenn man es schon werten würde, dann würde ich sagen, ist die Identität als Kind die deutlich wichtigere. Ich glaube, dass es Gott möglich ist, sein ganzes Königreich aufzubauen ohne dich und mich. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn wir die nicht haben, ist es auch ungesund. Er braucht uns nicht. Er glaubt, er braucht uns nicht. Er kann das auch ohne uns. Ich glaube, er könnte es ohne uns manchmal noch besser. Die beste Mitarbeit, die wir tun können, ist manchmal ihm nicht im Weg zu stehen. Das ist am schwierigsten manchmal. Aber er will mit uns zusammenarbeiten, weil er dich und mich wertschätzt und weil er dich und mich liebt. Und deshalb will er es, nicht weil er es nicht anders könnte. Jesus sagt an einer Stelle, ich bräuchte nur ein Gebet sprechen, dann würde der Vater Legionen Engel schicken. Legionen, das sind Tausende gewesen. Plural, also mehrere Legionen heißt zigtausende. Ein einziges Gebet, sagt Jesus, und sie wären da. Aber er will so oft dich und mich gebrauchen, dass du und ich seine Liebe weitergeben, sein Wesen, seine Schönheit einfach weitergeben. Und er freut sich darüber, wenn du und ich dabei sein dürfen. Aber ich wünsche dir so sehr, und das sage ich zu mir genauso, ich bin im selben Boot, dass wir das immer wieder aus der Identität eines geliebten Kindes tun. Ansonsten wird es ungesund. Sonst führt es meistens irgendwie ins Desaster. Weil wir es dann entweder tun, um uns selbst seine Liebe zu verdienen. Und das ist eine Katastrophe. Bitte versuch das nie, dir die Liebe Gottes zu verdienen. Dafür kam Jesus und er schenkt sie dir. Er hat uns zuerst geliebt, sagt einmal Paulus. Als wir noch seine Feinde waren, hat er uns schon geliebt und angenommen. Also wir arbeiten nicht mit ihm und für ihn, um uns seine Liebe zu verdienen oder seine Gunst. Wir tun es hoffentlich auch nicht für unser eigenes Ego. Auch das führt meistens ins Chaos. Wir dürfen es tun, weil wir beschenkt sind. Und als Beschenkte und Gesegnete zum Schenker und zum Segensgeber werden dürfen. Das ist die einzige Identität, die gesund ist. Du bist zuerst geliebt. Du bist überreich beschenkt. Mein Kelch fließt über, sagt einmal David. Und wenn du in deinem Leben Gottes Liebe erlebst, dann willst du sie weitergeben. Aus Dankbarkeit, aus Liebe. Wir kommen später noch einmal darauf. Das klappt oft am einfachsten, wenn man frisch zu Jesus gefunden hat. Also ich wünsche dir, dass dieses ganz wichtige Thema dich wirklich immer mehr berührt. Und ich glaube, Jesus ist aus drei Gründen gekommen. Zum einen, weil er uns die Erlösung brachte. Das ist ja die Kernbotschaft unseres Christentums. Deshalb haben wir auch dieses Symbol, ne? Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer, der Himmel ist gefüllt und er wird jeden Tag voller, ja. Jesus kam, um uns Erlösung zu bringen. Das zweite ist, er kam, um Nachfolger zu erwählen. Klar, er will, dass du und ich eben, wie ich es gerade gesagt habe, mit ihm zusammen diese Welt zum Guten verändern. Und dazu kam Jesus, um seine ersten Jünger einzusetzen. Die ersten 12, der Anfang einer Bewegung. Und der dritte Gedanke ist, er kam uns, um uns den Vater zu zeigen. Und das dürfen wir echt nicht unterschätzen, denn das ist so extrem. Wir glauben das heute im Rückspiegel nicht mehr so richtig, wie extrem das war. Denn schau mal, zur damaligen Zeit und der damaligen Kultur war es ein Skandal, Gott Vater zu nennen. Es war wirklich ein Skandal. Versuch mal im Alten Testament eine Stelle zu finden, wo irgendein Prophet oder irgendjemand sagte, Jeremia, Jesaja, Elia, wie auch immer sie heißen, irgendjemand sagte, Papa, Papa. Das gibt's nicht. Weil die Distanz so extrem war, versteht ihr? Die Distanz war so extrem, dass wenn sich damals jemand Gott näherte, dann war es bestimmt von wirklich krasser Ehrfurcht. Und es soll jetzt nicht bedeuten, dass wir heute nicht auch eine gesunde Ehrfurcht vor Gott haben sollten. Ne? Gott ist immer noch Gott. Aber es sind eben wieder beide Seiten. Er ist immer noch der große, gewaltige Gott, der nur ein Wort spricht und es geschieht. Und er ist aber auch dein Papa. Aber diese Erkenntnis, die gab es noch nicht, bevor Jesus dies lehrte. Und deshalb wollten die damaligen Menschen Jesus auch regelmäßig mal einfach aus dem Weg räumen oder zumindest zum Schweigen bringen, weil sie sagten, wer ist dieser Typ und was lehrt er für Dinge? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Schaut, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn du an eine der gewaltigsten Geschichten im Alten Testament denkst, gibt es wahrscheinlich mehrere, aber ich sage euch, welche ich meine. Dann war das die Berufungsgeschichte von Mose. Das war eine der gewaltigsten Geschichten im Alten Bund. Muss eigentlich noch feiner unterscheiden. Altes Testament ist der Überbegriff, besser wäre zu sagen, im Alten Bund, im Mosaischen Bund. Und eine der gewaltigsten Geschichten war eigentlich die Berufungsgeschichte von Mose. Denn Mose wurde dann ja zum Stammvater oder man könnte sagen zum Überbringer dieses Mosaischen Bundes, dieses Gesetzesbundes, der am Sinai geschlossen wurde. Und überlegt mal, ihr kennt die Geschichte, ich mache sie kurz, ne? Als Mose quasi die Herde von Jitro, seinem Schwiegervater, weidete und plötzlich sieht er diesen Dornbusch brennen, der brannte, ohne zu verbrennen, ja? Wenn du einen Dornbusch siehst oder einen Strauch bei dir im Garten, der brennt, ohne zu verbrennen, dann kannst du zumindest mal genauer hinschauen. Und genauso war es, Mose guckte genauer hin und plötzlich rief Gott ihm aus diesem Busch zu. Ne? Und dann habt ihr die Geschichte vielleicht im Ohr, denn er rief, ne? Und sagt, Mose, Mose. Und dann wollte Mose hinzutreten. Ne? Und dann heißt es hier ab Vers 4, 2. Mose 3, Vers 4. Als aber der Herr das sah, dass er hinzutraten wollte, um zu sehen, was das sei, da rief ihm Gott aus dem Dornbusch heraus zu und rief, Mose, Mose. Mose antwortete, hier bin ich, Herr. Und er sprach, tritt nicht näher, zieh sofort deine Sandalen von den Füßen, denn die Stätte, die du betrittst, ist heilig. Komm nicht näher. Das war die Message dieser Stelle. Mose, du siehst mich, du kannst mir aus der Ferne erkennen, du erkennst und ahnst und spürst meine Heiligkeit, aber jetzt zieh sofort deine Schuhe aus und komm nicht näher, denn ich bin Gott und du bist es nicht. Das war ein Teil des Gottesbildes des Alten Bundes, ihr Lieben. Und das zieht sich hindurch. Und jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen bewusst machen, was es für ein Skandal für die damalige Zeit war, wenn plötzlich da einer auftaucht, sozusagen in der Folge und in der Linie von diesem Glauben. Und er sagt, ich bin jetzt sozusagen euer neuer Rabbi, euer neuer Lehrer. Und dann bringt er aber eine Lehre, wo er nicht darauf gründet und sagt, komm nicht näher, denn der Boden ist heilig. Sondern plötzlich sagt er, mein Papa, alle Zeit hörst du mich. Das war ein Skandal, ihr Lieben. Wir machen uns das manchmal nicht so bewusst. Wenn Jesus betete, unser Vater im Himmel, dann ist das für uns heute normal. Aber damals war es ein Skandal. Das ist die Berufung des Alten Bundes. Also es war wirklich ein Skandal, den Jesus brachte. Und Ich mache mal ein bisschen weiter. Warum tun wir uns manchmal heute immer noch so schwer? Nun, auch das habe ich Freitag schon kurz angesprochen. Zum einen ist es natürlich unsere weltliche Prägung, weil wir immer noch uns manchmal schwer tun. Manche auch, die jetzt vielleicht hier sind oder zuschauen, sind auch noch vielleicht mit einem Vaterbild oder mit einem Erleben groß geworden, dass ich nicht immer nur einfach und nicht immer nur gut war oder auch noch sehr distanziert war. Mag vielleicht einige geben, die sagen, ich konnte bei meinem Papa alle Zeit auf den Schoß springen, der war immer für mich da. Aber es gibt vielleicht auch ein paar, die sagen, nee, der war für mich immer fern. Der hat mich nie sein Herz spüren lassen. Ich kam nie an ihn heran. Und das Zweite ist vielleicht, dass wir uns eben oft aus diesem alttestamentlichen Gottesbild, unser Vaterbild, speisen. Das heißt, wenn wir an Gott denken, dann sind in den Gedanken von einigen von uns eben manchmal auch diese alttestamentlichen Gottesbilder, diese Patriarchenerfahrungen. Und deshalb, auch deshalb, kam Jesus und sagte, ich werde euch jetzt mal den Vater vorstellen und Achtung, jetzt wichtig, wie er für dich und für mich heute im neuen Bund ist. Denn Gott hat sich ja nicht verändert. Er ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber dein Bundesschluss zu ihm, deine Stellung vor ihm, die hat sich sehr wohl geändert durch das, was vor 2000 Jahren geschah. Sehr, 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 sehr wohl. Deshalb hättest du vor Jesus nicht einfach zu ihm kommen können wie heute. Es war eine andere Heilszeit, ein anderer Bund. Mose erlebte Gott in einem anderen Bund. Er hätte nicht so mit ihm leben können wie du. Hiob erlebte Gott in einem noch anderen Bund. Nämlich bevor überhaupt irgendein Bund geschlossen wurde, erlebte und lebte Hiob mit Gott. Das sind wichtige Geschichten, die dürfen wir nicht einfach aus der Bibel herausarbeiten oder wegdiskutieren, aber es ist nicht dein Bund. Und deshalb hat sich eben mit dem, was auf Golgatha geschah, durch Christus extremst viel verändert. Und deshalb konnte Jesus aber erst Jesus sagen, jetzt darfst du mit diesem Vater, mit diesem heiligen, allmächtigen Gott einfach leben wie mit deinem geliebten Papa. Weil deine Schuld, deine Übertretungen, alles, was trennt, komplett getragen ist durch ihn. Darüber kann ich jetzt nicht in die Tiefe eingehen, aber ich glaube, das ist den meisten von uns hoffentlich sehr wohl bewusst. Also, ich mache dir Mut, speise dein Gottesbild und dein Vaterbild nicht aus dem Gesetz des Mose und auch nicht dem alten Bund, sondern speise es aus dem Beispiel, das Christus dir gibt. Und deshalb kam Philippus zu ihm, ich habe es vorhin übersprungen, und sagte, zeig uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus sagt dann diese irritierenden Worte, Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht? Das ist ja nicht nur grammatikalisch ein bisschen merkwürdig, ne? Zeig uns den Vater und dann sagt er, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Aber genau das ist es eben, dass Jesus sagte, schau mal, jetzt im neuen Bund, durch die Gnade, durch die Vergebung, ist der Vater und ich für dich doch 100% eins. Ich bin der Vater ist in mir. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, sagt Paulus im Römerbrief. Und deshalb sagt Jesus zu Philippus und auch zu uns, wenn du mich siehst, dann siehst du, wie der Vater ist. Da ist kein Unterschied, das ist eins zu eins dasselbe. Der Vater handelt mit dir so, wie es Jesus tat und tut. Der Vater ist nicht der, der besänftigt werden muss, wie es vielleicht ein paar von euch in ihren eigenen Familien möglicherweise erlebt haben könnten. Wo man dann eben, wenn es kritisch ist, dann doch eher mal zur Mama geht. Oder zum großen Bruder, oder ist vielleicht sogar verheimlicht und versteckt. Nein, da ist kein Unterschied. Der Vater ist nicht zornig, denn der Zorn ist getragen. Er verklagt dich nicht. Und deshalb dürfen wir und brauchen wir keine Angst vor ihm haben, sagt Paulus. Die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Und wer sie noch immer fürchtet, sagt Jesus und sagt Paulus, der hat die vollkommene Liebe noch nicht erkannt. Es ist keine Furcht in der Liebe. Schau, ich möchte euch heute noch eine Stelle kurz nochmal zeigen. die vielleicht die meisten von euch schon sehr, sehr gut kennen. Und ich weiß, jedes Mal, wenn man über diese Stelle spricht, muss man sich fast entschuldigen, weil sie schon so bekannt ist. Aber in dem Kontext, über den ich gerade spreche, in diesem Thema der Vaterliebe Gottes, ist das die krasseste Geschichte, die es eigentlich gibt. Weil ihr müsst es jetzt wieder aus dieser Perspektive sehen, dass wenige Jahrzehnte vorher oder vielleicht sogar wenige Jahre vorher es unmöglich gewesen wäre, Gott einfach seinen Vater zu nennen. Und jetzt kamen ja die Menschen zu Jesus und sagten, Jesus, zeig uns doch, wie der Vater ist. Wir wissen, wie Mose, wir wissen, wie die alten Glaubensväter mit Gott lebten, aber nun zeig uns doch, wie du uns den Vater vorstellst. Und jetzt bringt Jesus ja dieses bekannte Gleichnis. Und wir haben es oft überschrieben mit der verlorene Sohn. Nebenbei kleiner Exkurs, es gibt im Grundtext keine Überschriften. Es gibt auch keine Kapitel, es gibt auch keine Zählweise. All das ist einfach nur hinzugefügt, um das Lesen einfacher zu machen. Es ist nicht falsch, dieses Gleichnis den verlorenen Sohn zu nennen. Aber ich glaube, es wäre noch besser, es den wunderbarsten Vater zu nennen. Weil, weißt du, wenn du es den verlorenen Sohn nennst, dann geht unser Blick automatisch auf den Sohn. Und wir denken, Jesus wollte uns zeigen, was das für ein übler Kerl war. Aber ich glaube, Jesus wollte uns noch mehr zeigen, was es für ein wundervoller Vater ist. Und jetzt erzählt Jesus ja diese Geschichte. Ihr habt sie im Ohr, ich muss sie vielleicht gar nicht eins zu eins lesen, aber er erzählt nun diese Geschichte, wo eben diese beiden Söhne beim Vater waren und der eine bringt diesen Skandal und sagt, obwohl du noch lebst, ich will dein Erbe, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Weißt du? Und ich finde es immer so gut, dass Jesus ja so Geschichten erzählt hat und Beispiele brachte, die extrem waren. Weil manchmal brauchen wir auch das Extreme, damit unser Verstand das Einfache besser greifen kann. Versteht ihr? Also wenn ein Zachäus zu Jesus kommt und Jesus sagt, heute muss ich in dein Haus einkehren, dann war es halt nicht einfach ein bisschen ein merkwürdiger Vogel, sondern war es halt wirklich der Schlimmste in der ganzen Region. Der Schlimmste. Und wenn Jesus sagt, schau mal, da ist nun der Sohn, der von seinem Vater das Erbe will, obwohl er Vater ihm gegenübersteht, dann war das in der damaligen Kultur, ich kann das jetzt nicht im Detail ausführen, aber das war noch mal krasser und anders, als es heute wäre. Weißt du, heute würde dir und mir das vielleicht das Herz brechen als Vater. Damals wäre das Ende gewesen. Das kannst du nicht bringen. Das ist, du spuckst ihn ja ins Gesicht. Und so eine Geschichte erzählt nun Jesus und sagt, schaut, und dann hat der Vater alles sogar noch in die Wege geleitet und hat ihn sozusagen das auch noch gegeben. Also spätestens jetzt wäre in der damaligen Kultur jeder an einem Punkt gewesen, wo er gesagt hätte, ja, was ist denn mit dem los, wieso macht er sowas? Aber Jesus sagt, guck, er macht's, er hat's gemacht. Aus Liebe zu dem Sohn hat er's gemacht, er hat gesagt, ich geb's dir, wenn du es jetzt schon willst, es bricht mir das Herz, aber ich geb's dir. Und jetzt setzt Jesus noch einen obendrauf und sagt, jetzt ging der also in ein fernes Land, weit weg, damit er auch wirklich seine Ruhe hatte und brachte das Ganze, was er bekommen hatte, das Erbe, auch noch in kürzester Zeit auf die krasseste Weise durch. Also er war nicht nur frech und komplett daneben, ich sage es mal in meinen Worten, er war auch noch ein bisschen dumm oder mindestens mal naiv, denn wenn du dein Erbe in so kurzer Zeit auch noch komplett verprasst, wie es Luther formuliert, dann ist es, das ist der zweite Skandal in der Geschichte. Also eigentlich der dritte. Der erste ist, dass der so krass drauf war. Der zweite ist, dass der Vater sich auch noch darauf einließ. Und der dritte ist, dass es dann auch noch in kürzester Zeit komplett versenkt. Und mit welchen üblen Machenschaften, das deckt uns später der zweite Sohn auf. Ja. Aber jetzt war er am Ende. Ne? Jetzt war sein Latein am Ende. Als er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über das Land, ne? Und es ging ihm richtig schlecht und er hängte sich an einen Bürger, an einen Menschen dieses Landes. Ne? Der schickte ihn zum Schweinehüten. Ihr kennt die Geschichte, ich muss jetzt nicht jedes Detail erklären, aber jetzt war er ganz am Ende. Ne? Und jetzt kommt dieser kleine Turnaround in der Geschichte, wo es plötzlich heißt, jetzt fängt er das erste Mal an den Vater zu denken. Schau mal, jetzt kommt eigentlich der vierte Skandal in der Geschichte. Weil wenn du und ich, also wenn ich diese Geschichte geschrieben hätte, hätte ich gesagt, jetzt plötzlich dachte er sich, was habe ich meinem Vater nur angetan? Wie verwirrt war ich? Wie konnte mir so etwas passieren? Ich bin entsetzt. Ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, in dieser Geschichte ist noch nichts drin von echter Reue. Es ist immer noch blanker Egoismus. Er sagte, hör mal, mir geht's richtig schlecht. Ich habe alles verprasst. Bei den Schweinen sitzen ist eine Katastrophe. Aber bei meinem Vater, da geht's doch sogar diesen Dienern noch relativ gut. Jetzt werde ich nach Hause gehen und werde fragen, ob er mich wenigstens als seine Mitarbeiter anstellt. Dann ist es wieder alles okay. Also das ist der vierte Skandal, denn das ist nochmal ein Schlag ins Gesicht. Ne? Keine Reue, keine Einsicht, nicht was habe ich nur falsch gemacht, wie habe ich meinen Papa verletzt. Einfach nur, wahrscheinlich wird er mich doch wenigstens wieder als Mitarbeiter anstellen. Schau, und das ist genau das, was ich vorhin sagte. Ich glaube, manche Menschen und manche Christen leben heute auch ein bisschen in dieser Mentalität. Sie denken, sie wären eben als Mitarbeiter angestellt. Aber nochmal, du bist kein Mitarbeiter, du bist Sohn und Tochter Gottes. Und jetzt macht er sie nach Hause. Ne? Ihr kennt die Geschichte, er geht nach Hause, er überlegt sich schon auf dem Rückweg, wie kann er den Vater das irgendwie beibringen. Jetzt könnte man ja noch sagen, okay, vielleicht hat er jetzt einen echten Funken von Einsicht. Vielleicht ist es aber auch nur Taktik. Ich weiß es nicht genau. Aber zumindest sagt er sich, ich muss mich entschuldigen vor ihm. Ich muss irgendwie deutlich machen, das war ein Riesenversagen. Und dann sagt er, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wenigstens zu einem deiner Tagelöhner. Zum dritten Mal, du bist kein Tagelöhner. Du bist auch kein Mitarbeiter. Du bist ein Kind Gottes, geliebt von Ewigkeit her. Und dieser Vater, ich glaube, er hat diesen Sohn so vermisst, jeden einzelnen Tag. Wisst ihr, die Geschichte müsste man eigentlich noch ein zweites Mal aus der Perspektive des Vaters schreiben, wo er im Prinzip sagt, wo ist er nur? Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich würde mich so freuen, wenn er eines Tages wiederkommt. Und dann passiert da dieses große Finale in der Geschichte. Er kommt nach Hause und dann heißt es, der Vater sieht ihn schon von ferne, so übersetzt es zumindest Luther. Der Vater sieht ihn schon von ferne und er rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Das ist der fünfte Skandal, mindestens der fünfte Skandal. Denn glaub es mir, in der damaligen Kultur hätte kein wirklicher Herrscher oder wohlhabender Mann oder Patriarch das gemacht. Dass der Sohn, der ihn so, ich sag's mal, bloßgestellt hat, dass er dem entgegenrennt und ihn dann wortlos küsst. Ich meine, das ist für uns Menschen schwer vorstellbar, aber wenn Jesus von dem Vater spricht, der den Sohn küsst, vielleicht können wir so ein bisschen erahnen, welche Emotionen Gott auch zu dir und zu mir hat. Und dann kommt ja der Sohn und erzählt diese Geschichte. Ne? Vater, ich habe gesündigt vor dir, ich bin nicht mehr wert. Aber der Vater geht gar nicht darauf ein. Er geht nicht darauf ein. Und ich glaube, das können wir noch weniger verstehen, weil wir als Menschen nun wieder komplett anders wären. Wir würden doch wenigstens zuhören und würden sagen, hast du es erkannt, dass es falsch war? Ja. Tut's dir irgendwie leid? Ja. Wirklich? Ja. Ich war einmal im Konflikt mit jemandem gewesen, schon viele, viele Jahre her. Und da haben wir uns wieder ein bisschen versöhnt und sind wieder aufeinander zugegangen. Und dann irgendwann sagte die Person zu mir, aber ich spürte noch nicht genug Reue bei dir. Verstehst du, das sind wir als Menschen. Wir wollen dann wenigstens erkennen, dass der andere es echt bereut. Genug bereut, damit wir sagen, okay, dann vergebe ich dir. Das ist wieder menschlich, weißt du? Das ist Genugtuung. Du kannst zwar nicht mehr rückgängig machen, was geschehen ist, aber du kannst wenigstens erwarten, dass er oder sie sich doch jetzt wenigstens in den Staub vor dir wirft. Wenigstens das. Dann bist du wieder ein bisschen auf Augenhöhe. Die Balance ist wieder da. Der Vater nicht. Er hört nicht mal richtig hin. Nicht, weil er irgendwie naiv wäre, sondern weil er die Liebe ist. Und die Liebe deckt viele Schuld zu, sagt die Bibel. Die Liebe deckt viele Sünden zu, weil sie einfach stärker ist. Weißt du, das Licht vertreibt die Dunkelheit. Die Dunkelheit weicht einfach, wenn das Licht kommt. Und die Liebe vertreibt und deckt die Schuld zu. Und deshalb hat es der Vater nicht nötig gehabt, weil er nicht stolz war, weil er kein verletztes Ego hatte, sondern weil er die Liebe war. Und deshalb triumphierte die Liebe über alle Schuld in dieser Geschichte. Weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich denke mir manchmal, die Momente, wo ich Gott am meisten liebe, ist, wenn ich richtig versagt habe. Kennt ihr das? Wenn du richtig versagt hast, dass du denkst, eigentlich, was bin ich nur für ein Heuler? Und dann merkst du, Gott dreht sein Gesicht keinen Millimeter weg, sondern steht mit offenen Armen vor dir. Das muss man erstmal dann emotional packen, dass man denkt, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Da muss doch irgendwie wenigstens ein bisschen. Nein. Er ist einfach Gott. Schaut, jetzt könnte man noch so viel Wunderbares zu dieser Geschichte sagen, aber Gott ist einfach die Liebe in Person. Ja? Es gibt keine größere Liebe in diesem Universum. Es gibt keine größere Liebe. Gott ist die Liebe. Und ich glaube, alle Angst, die in dir ist und in mir auch manchmal, alle Angst, die uns von ihm fernhält, das ist einfach geboren durch die Lüge. Es ist geboren durch den Sündenfall, wo wir einfach noch immer irgendwie im Innersten zweifeln an seiner Liebe. Wir zweifeln. Und der Verkläger, der flüstert uns noch immer ins Ohr, ne? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott wirklich so gut sein? Willst du nicht lieber ein bisschen skeptischer sein? Das Kleingedruckte, irgendwo muss es doch Kleingedrucktes geben. Und jetzt kommt das Ende dieses Teiles der Geschichte. Als er ihn nun aber sah, ne? Erst hat er ihn geküsst, bedingungslos angenommen, keine Diskussion, kein Ego. Und jetzt sagt er zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand, steckt ihnen einen Ring an seine Hand, zieht ihnen Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb. Lass es uns schlachten. Und lasst uns fröhlich sein. Schaut, und mit dieser Stelle möchte ich schließen, aber es ist so gewaltig. Weil auch das, da lesen wir oft so schnell drüber. Eigentlich müsste man bei dieser Stelle über jeden einzelnen Abschnitt fast eine eigene Predigt halten. Denn schaut mal, was passiert nun? Jetzt kommt also der Sohn nach Hause, sagt Jesus. Und der Vater hält ihm nichts vor, trägt ihm nichts nach, sondern er beschenkt ihn überreich von Kopf bis Fuß. Und jedes dieser Geschenke hat ja in der Geschichte eine Symbolik. Das erste Geschenk ist das weiße Kleid, das er sagt, ich vergebe dir 100%. Du bist gerecht vor mir. Gerecht gesprochen. Ihr Lieben, wenn ich noch ein paar Mal hier predigen darf, dann würde ich sagen, werde ich da bestimmt noch ein paar Mal drüber predigen, weil das ist so ein Thema. Was Martin Luther damals schon verstand, Rechtfertigung durch Glauben. Es ist kein emotionales Ding. Wenn Gott dich und mich erlöst hat, gerechtfertigt hat, dann sieht er keine Schuld mehr an dir. Weil deine und meine Schuld ein für alle Mal auf Christus liegt. Da gibt's kein Hoffen und Bangen, weißt du? Mir zerreißt das manchmal das Herz, wenn Menschen dann sagen, ich habe keine Heilsgewissheit. Ich sage jetzt mal, die Heilsgewissheit ist die Konsequenz des Verstehens, dass du gerechtfertigt bist. Da gibt's keinen Zweifel. Denn der Sieg von Christus ist dein Sieg. Seine Erlösung ist deine Erlösung. Deine Schuld lag auf ihm, wie es Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 21. Er machte den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde, auf dass wir seine Gerechtigkeit werden. Du bist gerecht. Gerecht gesprochen. Und dieses weiße Kleid ist das Symbol in der Geschichte dafür, dass du gerecht bist. Da ist kein Fleck, da ist kein Makel, weißt du? Menschlich gesehen verwechseln wir das oft. Wir sind vielleicht manchmal, wenn wir ohne Jesus leben, denken wir, wir sind eigentlich ganz nette Kerle. Aber Jesus sagt eben, du brauchst dieses Kleid. Aber wenn du das Kleid hast, wenn du diese Vergebung hast, dann gibt es nichts mehr an Makel, was Gott an dir sieht, nichts. Vielleicht siehst du da selbst noch an dir, aber Jesus und Gott sieht dich immer in und durch Christus. Wenn er auf dich blickt, sieht er Christus. Wenn der Kläger, Verkläger dich verklagt, sieht er Christus, der für dich starb. Da ist keine Schuld. Das Zweite ist, er bekommt wieder einen Ring an die Hand. Und das war kein Modeschmuck und auch kein irgendwie einfacher Klunker sozusagen, sondern das war ein Ring. Manche sagen, es war ein Siegelring. Ja, auch das wird sicherlich irgendwo berechtigt sein. Es war ein Siegelring. Es war sicherlich auch ein Ring, womit er wieder ein Teil der Familie wurde, wieder in voller Autorität leben durfte. Wäre auch eine eigene Predigt wert. Wir wissen oft gar nicht, welche Vollmacht wir haben. Deshalb beten wir auch manchmal Gebete, die so in der Schrift nicht vorkommen. Aber ich glaube, es war auch ein Symbol für die Hochzeit, weißt du? Ein Ring ist bis heute ein Symbol für etwas Untrennbares. Etwas, was keinen Anfang und kein Ende hat. Dafür ist das, der Ring ja oft das Symbol. Und wenn dieser Geschichte er einen Ring bekommt, dann will ich dir auch nochmal Mut machen, Jesus hat auch dir einen Ring angesteckt. Gott hat dir einen Ring angesteckt. Du kannst nicht aus seiner Gnade fallen. Nichts kann dich von seiner Liebe scheiden, weder Hohes noch Tiefes, noch Engel noch Gewalten, noch Vergangenes noch Zukünftiges, sagt Paulus im Römerbrief. Nichts. Was will uns scheiden von der Liebe Gottes? Sagt Paulus an einer Stelle, er hat uns doch schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Wie viel mehr liebt er dich und mich, wenn du heute sein Kind bist. Und damit kommt dann noch etwas Drittes. Ganz am Ende gibt es noch ein Fest mit dem Kalb. Auch das wäre eine Predigt wert, ne? Dass wenn der Vater dein Vater ist, er auch dein Versorger ist. Er ist dein Versorger. Bleib im Glauben an ihm und geh mit ihm. Dann ist Versorgung eigentlich nur das Nebenprodukt. Alles wird denen zufallen, sagt die Schrift, die nach ihm trachten. Trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Das ist eine Verheißung. Aber das dritte Geschenk, mit dem schließe ich jetzt ab. Nämlich jetzt bekommt er Schuhe an seine Füße. Bringt schnell die Sandalen, sagt er, und zieht sie ihn wieder an seine Füße. Und jetzt ist man vielleicht, wenn man die Kultur nicht ganz so gut kennt, dann ist man vielleicht irritiert, weil man sich denkt, ja gut, was ist das jetzt für eine Symbolik? Ich meine, Sandalen an den Füßen, was soll das? Zum einen muss man wissen, dass in der damaligen Zeit nur freie Bürger Schuhe trugen. Also ein Erkennungszeichen von Sklaven war es, dass sie meistens oder fast ausnahmslos barfuß liefen. Hatte zum einen finanzielle Gründe, aber zum anderen hat es auch einfach eine Symbole gehabt, sie hatten einfach keine Schuhe an. Und deshalb steckt das zum einen schon in dieser Geschichte drin, dass er eben sagt, du bist jetzt kein Sklave mehr. Du bist wieder frei gekauft. Auch kein Sklave mehr von all den Dingen, die dich vielleicht gebunden halten wollen in dieser Welt, seine Ängste und Sorgen und Zukunft. Und weißt du, es gibt so viele Christen, die machen sich so viele Sorgen. Ich meine, natürlich gibt es Dinge, über die wir uns Sorgen machen könnten. Aber schau doch auf Jesus. Schau doch auf deinen Vater, dann weißt du doch, dass er trotzdem immer noch in Kontrolle ist. Weißt du, wenn Menschen manchmal Angst haben vor der Endzeit und kommt das und jenes auf uns zu, dann sage ich, naja klar, es gibt viele Dinge, die werden in dieser Welt noch geschehen, aber du gehst doch nicht einem schlimmen Ende entgegen, du gehst deinem geliebten Vater entgegen. Dem Bräutigam. Das ist doch das Happy End in diesem Buch. Also wovor sollten wir uns fürchten? Aber schau doch, und das wirklich Krasse an dieser Geschichte finde ich ja, und damit schließe ich jetzt den Kreis zum Anfang und auch den Kreis zum Ende dieser Botschaft. Überlegt nochmal, was habe ich denn vorhin von der Geschichte gelesen? Ne? Die Berufungsgeschichte von Mose im Alten Bund, ihr erinnert euch, ne? Mose, komm nicht näher. Der Ort, auf dem du jetzt stehst, ist heilig. Zieh schnell deine Sandalen von den Füßen. Das war die Berufung im Alten Bund. Einige Jahrhunderte und Jahrtausende später sagt Jesus, jetzt erzähle ich euch mal deine Geschichte. Der Vater sah dich schon von ferne. Er rannte dir entgegen. Er fiel dir um den Hals. Er küsst dich. Er hat dir ein weißes Kleid angezogen. Du bist gerecht. Er hat dir den Siegelring angesteckt. Du gehörst wieder zur Familie. Du bist mit ihm verlobt, sagt Paulus einmal, bis zum Hochzeitsfest. Er ist dein Versorger und dein liebender Papa in guten und in schlechten Zeiten. Und er sagt, zieh Schuhe an, denn du darfst jetzt wieder vor mir stehen mit Würde. Denn du bist gerecht. Komm freimütig zum Thron der Gnade, sagt der Hebräerbrief einmal. Freimütig zum Thron der Gnade. Ihr Lieben, ich wünsche dir, dass du diese